gab schon Phasen, wo ich mir gedacht habe, es ist zu viel. Ich kann mich erinnern an einen Auftritt in Seiersberg, da waren 700 Leute her. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe das überhaupt nicht verdient. Ja, dieses Gefühl war komplett in mir. Warum kommen die zu mir? Ja, habe dann erste Halbzeit gespielt, in der Garderobe dann irrsinnig gewarnt, ja, und kurz vorm Abbruch, ja, und dann ging es mir unfassbar schlecht danach, ja. Die Agentur angerufen, das war so ein Moment, das gespürst dann angerufen und gesagt, bitte jetzt das nächste halbe Jahr alles absagen. Ich traue mich nicht mehr auf die Bühne. Wenn mir jemand sagt, bei ihrem Buch oder bei ihrem Programm, da habe ich meinen Rucksack, meinen emotionalen in der Garderobe abgegeben und war die 2 Stunden in ihrer Welt und ist mir gut gegangen. Ja? Und wenn ich das erreiche mit dem, was ich mache, dann ist das für mich weit mehr als genug.
Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die Stimme von Thomas Dipschitz, seines Zeichens Kabarettist, Schauspieler, aber auch hocherfolgreicher Autor. Falls jemand die Uhudler-Verschwörung noch nicht gelesen hat, ihr sollt das nachholen, ist ein Bestseller, immer wieder ganz weit oben. Was mich sehr freut, weil er hat einen Job eingeschlagen in seinem Leben, wo viele gesagt haben, es ist brotlose Kunst, als Kabarettist oder Schauspieler Geld zu verdienen, kannst du vergessen. Das Coole in unserem Gespräch war, dass ich ganz genau rausgehört habe, wie es denn so ist, wenn du einen Plan hast, wenn du eine Idee hast, wenn du auch keinen Plan B dafür hast und du es beinhart durchziehst. Wir haben auch über ein Thema gesprochen, das in der Gesellschaft immer noch totgeschwiegen wird, und zwar das Thema Mental Health. Was heißt es, wenn du Depressionen hast? Was heißt es, wenn du das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein? Was heißt es, wenn du dann plötzlich sehr erfolgreich bist, aber trotzdem in ein tiefes Loch fällst? Über all diese Themen haben wir gesprochen und ich kann euch sagen, es war ein Gespräch, wo wir viel gelacht haben, wo wir viel darüber, über die Dinge nachgedacht haben, wo auch pure Inspiration war. Und deshalb, wenn ich schon beim Thema Inspiration bin, danke an unseren Kooperationspartner namens Thalia. Ihr kennt alle Thalia, die waren bisher schon eingemalte Kooperationspartner. Und jetzt bei der letzten Folge der 2. Staffel umso schöner, dass sie wieder an Bord sind. Viel Spaß bei der Folge.
Wie ist das so, wenn man vor einem ausverkauften Haus irgendwo steht und einen Witz erzählt und der Lacher ist nicht so, wie er sein sollte?
In jungen Jahren ist die Welt zusammengebrochen, muss ich ehrlich sagen, ja. Jetzt sehe ich dem Ganzen ein bisschen gelassener gegenüber, weil ich instinktiv mich darauf verlassen kann, es wird dann schon ein Witz kommen, der dann so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Wobei ich sagen muss, das ist ja auch ein bisschen, was diesen Beruf so spannend macht, weil es ja nicht das Rezept gibt, ja. Also es gibt ja nicht die Formel, dass ein Programm, ein Buch, ein Film funktioniert. Ne? Wenn was nicht funktioniert, dann weiß man immer, warum es nicht funktioniert hat. Wenn es funktioniert, dann gibt es viele Erklärungsmöglichkeiten, aber so ganz weiß man es nie. Ja?
Wann hast du in deinem Leben gewusst, ich will mein Geld damit verdienen, dass ich Leute unterhalte?
Instinktiv recht früh schon, in jungen Jahren. Dazu muss ich sagen, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich mit Kabarett oder Unterhaltung recht früh in Berührung gekommen bin durch meine Eltern, weil die beide so unfassbar Kabarettfans waren und sind. Und da gab es damals die Casablanca Kabarett Video Edition. Also damals,
wie gesagt, Video?
Ja, eine Zigarette. Video. Ja, aber Casablanca, es war Chic. A Chic hat eine Video Edition ausgebracht, ja. Die Marke Casablanca.
So wirklich,
ja, ja.
Die Chic-Marke.
Die Chic, da war die Werbung mit dem Nüpferd, das halt 50 Chic irgendwo drin hat. Und da waren, da hat mein Papa und meine Mama haben sich da relativ viel gekauft. So bestellt damals, das war ja gar nicht so
von
easy.
Von den Zigaretten oder von den Videos?
Nein, das ist okay. Ja, ja. Und da war unter anderem das Programm dabei, Atombilds von links. Das war in dieser Casablanca Video-Edition, dieses berühmte Schlaveré-Stück. Und Thüringer mit Herbig Seeböck und Leo Lukas. Stangl, Lukas Residaris natürlich, und das habe ich halt aufgesaugt irgendwie so als Jugendlicher.
Wie alt warst du?
Ja, so 11, 12, ja. Okay. Hat mir irrsinnig taugt, ja. Und dann haben mich meine Eltern halt, besser gesagt, ich habe halt darauf bestanden, ob ich mitgehen kann einmal so. Da ist der Hader gewesen in Leoben, dann der Thüringer in der Forstschule in Bruck, der Residaris Biesens, und es hat mir halt irrsinnig taugt. Und da hat sich das so langsam manifestiert, dass ich mir denke, das würde ich auch gern machen. Ja. Ich habe natürlich vieles zu dem, also gerade beim Lukas habe ich so politische Zusammenhänge mit 14, 15 nicht ganz verstanden. Fand es aber faszinierend, dass da jemand 2 Stunden auf der Bühne steht und einen Soll unterhält. Ja.
Und als du aber dann wirklich gesagt hast, ich würde das gern machen, haben deine Eltern gesagt, ja super, und gesagt, mach was Gescheites.
Das Erste, also meine Eltern, ich bin wirklich wunderbar aufgewachsen, mein Bruder genauso, ja. Mhm. Unfassbar liebevoll und mit Regeln, aber sehr frei, ja. Und meine Eltern waren immer so, dass die gesagt haben, wenn du das mit Leidenschaft machst, ja, was du machen willst, dann werden wir das unterstützen, ja. Was wir nicht wollen, sind so halbwache Geschichten, ja. Das wollen wir nicht, ja.
Wow.
Also war wirklich cool. Also wie, ich war Zivildienst und konnte dann schon das erste Programm im Kabarett Niedermayer Premiere machen. Ich habe nebenbei schon ein Jahr lang Lange Nacht des Kabaretts gespielt und war schon recht unterwegs so mit dem Kabarett und habe auch schon so mein erstes Geld verdient. Nicht viel, aber
damals.
Und da habe ich dann gesagt, wisst ihr was, ich würde nach dem Zivildienst, ich gehe nach Wien, aber ich werde nicht inskribieren, ja, sondern ich versuche jetzt einmal von dem Kabarett zu leben. Ja, weil inskribieren kann ich immer noch. Ja, wenn das, ich schaue mir das jetzt einmal eineinhalb Jahre, zwei Jahre an und wenn es nichts wird, dann gehe ich halt studieren. Ja. Und dann haben die gesagt, meine Eltern, wenn du das so machen willst, dann mach das so, dann werden wir das unterstützen, ja.
In der Schule, ich weiß noch, in meiner Schule haben wir früh gehabt so Schultheater und so, ja, Weihnachtsgeschichte haben wir gespielt und solche Sachen. Hat man damals schon Talent bei dir gesehen? Also war das damals schon so, dass die Lehrer oder Lehrerin gesagt haben, mach, der Bub ist super, der muss das machen oder...
Na, oder damals haben wurscht. Damals haben wir gesagt, der ist sehr auffällig.
Heute würde man sagen,
aufhalten, fördern. Ja. Damals, glaube ich, ist es die Lehrer eher am Zeiger gegangen. Also so in der Unterstufe. Dann in der Oberstufe, wo das dann schon begonnen hat, da gab es dann auch schon Unterstützung von den Lehrerinnen und Lehrern. Und ich war in einer kleinen Schule in Eisenherz im Gymnasium. Da habe ich ja schon während der Matura halt schon so Auftritte gehabt. Und das wurde auch immer voll und ganz unterstützt, ja.
Auch von der Lehrerschaft?
Auch von der Lehrerschaft, ja. Also da hat niemand gesagt, also man war ja dann schon mit einigen Lehrern, kurz vor der Matura war man eigentlich schon ein bisschen per Du und so. Also das war eine sehr, sehr amikale, familiäre Atmosphäre fast, ja. Also du warst als Schülerin oder Schüler keine Nummer, sondern du warst wirklich halt die Geschichte dahinter. Aber natürlich war es dann eine Behauptung, das zu machen. Ich habe dann im Jugendzentrum bei uns halt so Theaterspielen angefangen und natürlich hat man das war halt auch wie so eine Sucht, das einmal gemacht und dann halt dabei geblieben. Dann haben wir so die ersten kabarettistischen Gehversuche. Man hat ja schnell gemerkt, gut, da spielst du halt vor deine Freund und vor Verwandtschaft und so und da sagt ja jeder, mach super Wahnsinn, ja. Also du spielst das erste Mal draußen, dann kommen nicht 100 Leute, sondern 5. Ja. Und dann merkst du, okay, so leicht ist das doch nicht. Beziehungsweise die Oma kommt dann halt auch schon 12 Mal und sagt, du, jetzt habe ich es echt schon 12 Mal gesehen, jetzt wäre gut, wenn einmal
andere Leute
kommen, ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, waren diese Phasen so irrsinnig wichtig, weil, um es jetzt einmal ganz pathetisch zu formulieren, wenn man sozusagen durch die Hölle ging, ja, dann kann man den Himmel so richtig genießen, ja. Und man vergisst, also ich zumindest bin so, ich vergiss dann auch nicht, wo man herkommt, nicht, weil was die Sache, dass man da irgendwelche Allüren aufzieht oder man muss schon sehr aufpassen in dem Beruf, weil du hast rundum mit vielen Leuten zu tun, die da ja immer das Gefühl vermitteln, das ist alles super oder du bist wahnsinnig super, ja. Und wenn man sich das dann es hat schon sicher damit zu tun, dass man Talent hat und so weiter, aber wenn man sich das zu sehr glaubt, ja, dann sinkt die Kompromissbereitschaft, ja. Und dann kann es sein, dass man selber vom eigenen Ego ein bisschen überholt wird. Und da schaue ich halt immer, dass ich da die Erdung erwische, ja. Also wenn es überhaupt nicht geht, dann sage ich schon, ist auch unfair dem Publikum gegenüber, aber wenn jetzt einmal 3 Scheinwerfer nicht da sind, ja, dann sind sie halt nicht da. Ja. Der Text ist ja nicht anders, nur weil 3 Scheinwerfer, ja. Ja.
Wie schreibt man einen Witz? Also ich höre oft Witze irgendwo oder ich gehe in ein Kabarett, dann höre ich was, hau mich voll ab, weil so lustig und denk mal, wie schreibt man einen Witz? Ich meine, sitzt man da und denkt sich, welche Dinge würde ich lustig finden oder wie schreibt man Kabarettprogramme?
Ja, wie geht das? Du, das ist eine wunderbare Frage, die du stellst, weil wir unter der Kollegenschaft ja unterschiedliche Zugänge zu dem Ganzen haben, ja. Ein sehr netter Freund von mir, der Klaus Eckel.
Ah, der ist super.
Der ist super, ja. Ist auch meiner Meinung nach einer der besten Pointenschreiber dieses Landes. Und der Klaus ist wirklich jemand, der hat wirkliche Bürozeiten und setzt sich hin und schreibt, wenn man so will, Witze, ja. Also überlegt sich, ja. Ich zum Beispiel kann das überhaupt nicht, ja. Ich kann mir jetzt nicht bewusst hinsetzen und sage, so, jetzt schreibe ich mal 5 Wuchteln. Das schaffe ich nicht, ja. Bei mir lebt es sehr viel von der Beobachtung, ja. Beziehungsweise man trifft interessante Menschen, ja. Und man denkt sich, ich zumindest, denke mir, das ist eine gute Figur, ja. Und die Freiheit nimmt man sich dann heraus, dass ich sage, ich nehme Züge von dieser realen Figur, ja, und nimm sie mit in meinen Kosmos und gib diese Figuren auch ein paar andere Farbtupfer, ja, und dann entsteht eine neue Figur daraus, ja. Und in dieser Figur entstehen dann situationskomische Elemente, Improvisation. Ich meine, die Kathi kann ein Lied davon singen, wenn sie neue Figuren ausprobiert. Ich rede dann oft mit meiner Frau in dieser Figur, bis sie dann sagt, du, jetzt ist es schon genug, jetzt hör mal auf.
Wirklich?
Ja, 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 ja.
Du rennst dann durch die Wohnung und bist dann diese Figur.
Genau, versuch halt so Habitus, Gestik, Mimik irgendwie sich so ein bisschen anzuziehen, ja.
Gab es niemals wirklich Phasen?
Das ist das Ergebnis meiner Websuche.
Schau, jetzt hat meine Uhr da
gesprochen. Jetzt hat die Uhr gesprochen, ja.
Spinn. Okay.
Ja, die hat jetzt auch geschaut, wie schreibt man einen Witz?
Die schreibt man einen Witz, ja.
Ja, jetzt hat er sie.
Das war jetzt lustig.
Ja.
Okay, also für alle, die gerade nur zuhören im Podcast, meine Siri-Uhr hat sich ja gerade aktiviert, weil der Thomas gerade irgendwas gesagt hat.
Wie schreibt man einen Witz, Siri?
Ja. Du, sag mal, gab es nie eine Phase, wo du wirklich dir gedacht hast, na, ich lasse das jetzt? Also, wo du das nicht wirklich groß gezweifelt hast?
Nein, gab es wirklich nicht. Gab es wirklich nicht.
Woher kam das?
Glück, sage ich mal. Also Glück, relativ schnell Leute zu treffen, die einen gefördert haben. Ja. Mittlerweile bin ich auch so weit, mir auch ein Talent zuzugestehen, ja, weil das hat auch braucht bei mir. Dass
wie lange
man
hat das dauert?
Ja, Jahre. Ja.
Wirklich?
Ja, ja. Also Demut ist ein großes Thema bei mir gewesen früher, also jetzt auch noch. Ja. Also ja. Ich bin immer demütig, wenn ich mit Menschen zusammenarbeiten darf, die großartige Dinge gemacht haben oder machen. Mhm. Auch, weißt du, die Bereitschaft, sich selbst einmal anzusehen. Ich meine, ich mag das immer noch nicht sehr gern, wenn ich Filme sehe oder so Kinopremieren und dann sehe ich es selber. Ja. Ich sehe das jetzt ein bisschen professioneller, ja, weil ich mir denke, ich beobachte mich halt, blöd geschaut, das ist anders und so. Ja. Aber ich hatte wirklich das große Glück, relativ schnell in die lange Nacht des Kabarets zu kommen. Das war halt, das sind 4 junge Kabarettistinnen und Kabarettisten, die halt durch die Lande gefahren sind. Da war der Thomas Tröbinger, der hat das erfunden und war sehr dankbar, dass ich durch den da reinkommen bin. Und da hat man, also für die Verhältnisse damals schon wirklich ein Geld verdient einfach, nicht? Da hat man halt 200 Euro pro Auftritt gekriegt, nicht? Und wir haben doch 10 Auftritte gehabt im Monat, nicht? Also, wow. das war schon richtig. Ich habe so eine kleine Wohnung gehabt im 10., die nichts gekostet hat, ja. Also, da gab's nie die Phase, wo ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, ob das Richtige ist. Es gab schon Phasen, wo ich mir gedacht habe, es ist zu viel, ja. Am Anfang war ja nur spülen, ja. Ich habe ja Jahre gehabt mit 240 Auftritten im Jahr, ja.
Wahnsinn.
Und jetzt bin ich jemand gewesen zu der Zeit, der jetzt nicht nach jedem Auftritt gleich schlafen gegangen ist.
Ach so.
Ja, sag ich jetzt einmal so.
Okay.
Sondern im Gegenteil, also auch Hotelzimmer unberührt gelassen und so, ja.
Okay.
Ja, ja, schon. Es war schon Rock'n'Roll, ja.
Geil.
Aber mit 18, was
denn? Ich wollte gerade sagen, also wenn du das nicht machst, ja, dann, ja.
Wenn ich das jetzt mache, muss ich eine Liga wuchen, ne? Ja. Und dadurch, aber diesen Schritt angezweifelt habe ich nie.
Wir leben ja in einer Welt, wo aktuell irgendwie jeder in einer Auslage sein kann, durch Social Media, und du vergleichst dich ja ständig mit jedem anderen, und diese ganzen Plattformen geben uns ja auch die Möglichkeit, eigene, weiß nicht, so Musikvideos zu machen, zu tanzen, das immer ja auf Instagram und TikTok. Und was ich aber erlebe, ist, wir haben so viele Möglichkeiten in der heutigen Welt, aber ich habe das Gefühl, die Leute haben noch nie so sehr an ihren Talenten gezweifelt wie heute. Jetzt erzählst du mir, zu deinen Eltern gesagt hast, du willst das machen, und sie haben gesagt, du, wenn du das gescheit machst und mit Leidenschaft, stehen wir hinter dir. Wie kommt's, glaubst du, dass es so viele Familien gibt in Österreich, wo vielleicht der Bub oder das Mädel genauso ein Talent hat oder das genauso was mit Leidenschaft machen will, aber hört, das ist brotlose Kunst?
Das kann damit zu tun haben, also ist jetzt nur ein Erklärungsversuch, also
ich würde
nicht die Wahrheit für mich pachten. Wenn du als Elternteil vielleicht nicht offen bist gegenüber vielen Dingen, ja, und du ja dann, wenn ich so einen Satz sage wie, das ist ja brotlose Kunst und das ist nichts für dich, dann entscheidest ja du für dein Kind.
Das ist richtig.
Ja, also du, obwohl du keinen Erfahrungswert hast in dem Beruf, ja, sagst du aber von Haus aus, das ist eine brotlose Kunst. Ja. Mhm. Jetzt ist in dieser Aussage schon was richtig, es kann auch brotlose Kunst sein. Mhm. Ja, ja. Mhm. Nur, ich bin halt jemand, also zumindest meine Eltern waren so, und das ist ja wurscht, was man macht. Wenn einer sagt, ich würde gern irgendwie jetzt Skulpturen bauen, ja, würde ich, also ich nehme mich da immer bei der Nase, versuche das dann mit meinen Kindern auch so zu praktizieren, wenn die in dem Alter sind, weiß ich auch nicht, ob es dann so leicht wird, aber zu sagen, nicht gleich absagen, sondern einmal ausprobieren und dann sagen, ob das was ist oder nichts ist. Ja. Mhm. Also das hat schon mit einer Neugierde zu tun, den Kindern gegenüber, ob man den Kindern das zutraut. Ja. Vielleicht erlebt man ja dadurch selbst neue Facetten im Leben, die man vorher nicht erlebt hätte. Also in meinem Fall war das so. Meine Eltern haben dadurch, dass ich in den Beruf eingestiegen bin, ja ganz neue Facetten in ihrem Leben kennengelernt, was mit Bekanntschaften in dieser Branche zu tun haben und haben Menschen kennengelernt, die sie so nie kennengelernt hätten.
Aber früher bewundert haben zum Beispiel.
Früher bewundert haben, ja, oder unfassbar nervös, ja, weil der Lukas Rositaritz war einer von den Großen, der relativ schnell zu mir mit dem ich in Kontakt war, durch Stinaz. Mein Papa ist ja von dort und da gibt's auch ein kleines Verwandtschaftsverhältnis. Und wie mein Papa das erste Mal in Lukas Rositaritz getroffen hat, da war der so nervös, ja. Und dann hat ihm der Lukas auf Gravodisch gesagt, brauchst nicht so nervös sein, ja. Und dann haben die nur kroatisch miteinander geredet, ja. Ja,
wirklich?
Ja, und haben weinen. Und dann war ja lustig oben, ne? Dann sind die halt gestanden ein paar Stunden und haben halt, die haben dann zum Schluss schon die alten Stinazer Lieder gesungen und so. Und das war ein wunderbarer Erfahrungswert für ihn.
Was von deinen Eltern, also welchen Teil von dem, wie deine Eltern zu dir waren, willst du deinen Kindern genauso weitergeben?
Vorurteilslos durchs Leben gehen. Das ist das Wichtigste, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe. Es hat vielleicht ein bisschen zu tun, dass gerade mein Papa relativ streng aufgewachsen ist, ja, in Stinaz. Also seine Mama, die Oma, die Stinaz-Oma, das war wirklich eine sehr, sehr strenge Mutter. Es waren drei Kinder, er war der Älteste, ja, und das heißt, du hast gleich einmal die Verantwortung über die Jungen, und wenn sich der Bruder irgendwas wehtut, dann ist ein bisschen der Alte dann ein bisschen mitschuld, ja, weil er nicht geschaut hat. Und da gab's halt zu der Zeit auch noch so, wie sagt man, gesellschaftliche Zwänge, würde ich nicht sagen, aber so To-Dos, das ist halt diese frühe Messe am Sonntag, und das war natürlich wichtig und man muss gesehen werden dort und so weiter, ja. Und das ist mein Papa im Nachhinein alles am Zager gegangen, weil der hat da so eine Clique gehabt in Stinaz und die haben Rolling Stones gehört, ja. Also da war Ausbruch.
Ich wollte gerade sagen, volle Rebellion
da. Volle Rebellion, das war ja Satans Musik ein bisschen, ja. Mhm. Wenn man es jetzt hört, ja, denkt man sich, ja. Naja, mit Satan hat es wenig zu tun.
Haben sie aber auch bei den Beatles manchmal gesagt.
Genau, wenn man es verkehrt
abspielt. Haben sie immer wieder gesagt,
genau. Ja, ja. Weil halt das nicht mehr so gelungen hat wie Radio Burgenland, sagen wir so. Mhm. Ja, ja. Ohne das jetzt irgendwie zu werten, ja. Und ich glaube, und das ist, meine Mama ist in der Obersteiermark aufgewachsen, aber nicht so streng, aber auch ein bisschen strenger. Da war der Papa, also der Opa war da ein bisschen strenger. Und ich habe das Gefühl gehabt, die beiden hatten so ein Commitment miteinander, dass sie sagen, bei den Kindern sind wir ein bisschen lockerer, beziehungsweise lassen die Kinder, wenn sie so weit sind, mitentscheiden, was sie machen. Und beim Papa war es ganz klar, das war, ich sage einmal, konservative ÖVP-Familie, ja, also aber jetzt nicht die türkise, sondern die christlich-soziale ÖVP, ja. Und als der Papa dann sozusagen 18, 19 war, dann ist der glühender Sozialdemokrat einfach geworden. Ja, also da war diese Rebellion quasi als Arbeiter und gemeinsam schaffen wir das und so. Diese, er hat dann Marx gelesen und so. Ah. Ja, das erst da so in jungen Jahren irgendwie reingekippt. Und das haben's beide, und meine Mutter kommt sowieso aus einer der Opa war Chemiker in einem Labor bei die Feitschers, also sozialdemokratischer Betrieb. Und das haben sie uns dann eigentlich immer mitgegeben, dieses schaut zuerst, bevor ihr eine Meinung bildet, so würde ich sagen. Ja, obwohl es schon, meine Eltern kommen aus dieser Generation, wo man noch gesagt hat, für sowas haben wir kein Geld. Kennst du das?
Ja, ja, sicher.
Ja, ja.
Ja, klar.
Weißt du, so Coca-Cola zum Beispiel, also das Coca-Cola selbst, das gab es bei uns nur am Heiligen Abend. Am Heiligen Abend hat es immer hat's eine Flasche. Einmal im Jahr Coca-Cola. Ja. Und das war, hey, für uns Kinder war das flüssiges Gold, wenn es am Heiligen Abend Coca-Cola gegeben hat. Und auf der anderen Seite sicher hat es mich gestört, dass manche in der Schule unter dem Jahr auch Coca-Cola trinken dürfen. Ja. Und jetzt denke ich mir, das war so ein für uns war das, wir haben so Wertschätzung gegenüber Dingen dadurch erfahren.
Echte Dankbarkeit.
Richtig, einfach. Und ganz was Besonderes. Ja.
Sind das nicht alles Werte, dieses ohne Vorurteile, Dankbarkeit, die man eigentlich vielleicht jetzt gerade im Jahr 2021 vielleicht wieder neu entdecken sollten? Bei all den Themen, die man da gerade irgendwie geballt erleben?
Ja, natürlich. Also, weißt du, ich will niemandem vorschreiben, wie er zu leben hat. Ja. Also, ich kann nur sagen, wenn es ich bei mir selber mache, vielleicht reißt es jemanden mit. Ja. Mhm. Der Tanzer hat in dem Lied Loch einmal die Zeilen, wenn du frei sein willst, fang einmal bei dir selber an. Ja. Mhm. Und das ist, finde ich, ein guter Satz. Ja. Weißt du, ich will niemanden sagen, pass auf, so meine Einstellung, so wie ich das angehe, ist jetzt die richtige, ja, weil du hast halt deine Einstellung. Ich kann ja nur Argumente bringen und sagen, warum ich glaube, dass das gut ist, ja. Und vielleicht gibt's Leute, die man da mitreißen kann. Mhm. Jetzt darf man aber eins nicht vergessen, jetzt sind unsere Familie, meine Frau und so, sind vielleicht jetzt, was die Sicherheit betrifft, in einer anderen Situation wie andere Familien. Das darf man nie vergessen. Ja, ja. Weißt du, dann sagen, du redst leicht, du kannst das ja eh richten, wie du willst, quasi. Ja, das ist ja dann auch nicht immer so und das hat ja auch ein bisschen damit zu tun, aber ich habe ja auch bei Null angefangen und so weiter.
Genau
so
ist es, ja.
Aber dieses Wort ist leider schon so ausgelutscht, aber ich verwende es immer wieder gern. Dialog ist schon was wahnsinnig Wichtiges. Und ich finde, ist nur mein subjektives Gefühl, seit diesem Präsidentschaftswahlkampf Hofer van der Bellen, habe ich das Gefühl, es ist, nicht auf Social Media, weil das war immer schon, ja, es ist untereinander ein bisschen was passiert, ja, dass man Leute grundbewertet, weil die eine andere politische Einstellung haben, zum Beispiel, ja, und, entschuldige, und sowas finde ich komplett beknackt, wenn ich ehrlich bin, ja. Weil ich habe eine politische Einstellung, ja, die habe ich bei uns am Land draußen. Ich habe einen wirklich sehr, sehr netten Freund, einen Nachbar, der ist genau das Gegenteil, ja. Also der wählt eine Partei, die ich mein Leben nie wählen würde. Wir können aber trotzdem grün miteinander. Weil ich finde, das ist Äpfel und Birnen, ja. Weil wenn wir dann politisieren, was ja auch vorkommt, okay, da habe ich meine Argumente, der seine Argumente, wir hauen uns aber nicht in den Schädel ein und sagen, mit dem rede ich nichts, weil der das oder das will. Sowas finde ich wirklich beknackt.
Ich habe mal einen Lehrer gehabt, der hat mal jetzt in der Schule zu uns, in der Oberstufe gesagt, wenn Sie in Österreich keine Probleme haben wollt, gibt es ein paar Dinge, über die redet man nicht mit dem Nachbarn. Das ist Politik, hat er gesagt, irgendwie Liebe irgendwas war und dann war noch irgendwas, aber das hat man gemerkt. Über Politik redet man nicht, weil in Österreich, da explodieren alle.
Ja.
Reden wir kurz über deine Kindheit. Würdest du jetzt in einer Zeitmaschine zurückreisen und du stehst wieder vor deinem 14-jährigen Ich und du hältst ihm einen Fernseher hin und der sieht, wie du auf der Bühne stehst, wie Leute lachen, wie man dich einfach kennt. Was würde sich der 14-jährige denken, wenn er wüsste, wer er geworden ist?
Ich glaube, der wird sich denken, der hat sich seinen Traum verwirklicht, ja. Ja. Also war ja, also diese Sache, mir ging es ja gar nicht, muss ich ehrlich sagen, dass ich davon leben kann, aber in erster Linie wollte ich es einfach tun, ja. Ich wollte es einfach tun, das, was ich jetzt mache, ja. Und die Sache, dass man dann davon die Miete bezahlen kann, ja, die kam, ehrlich gesagt, ein bisschen später, ja, weil, noch einmal, die Wohnung, die ich gehabt habe im 10., die war wirklich sehr billig. Ja.
Die muss wirklich sehr billig gewesen sein, was ich nämlich schon ein zweites Mal gesagt habe.
Die war wirklich sehr billig, ja. Und war auch immer lustig. Also ich habe am Eck und bei der Wohnung, da war so ein türkischer Club war da unten, so ein Männerclub oder was, ja. Und neben so ein Kreisler, das war natürlich fein, das hat er immer offen gehabt, ja, am Sonntag. Und die ganzen Türkei-Matches habe ich halt, weil so dick waren die Wände nicht in der Wohnung, das habe ich alles mitgekriegt. Also
die Wohnung war wirklich billig.
Die war wirklich billig, ja. Habe aber nie ein Problem gehabt dort, ja, also wirklich, okay. Also das ist, da kann ich mich erinnern, der Kreisler, der war großartig. Der war ein bisschen verliebt in meine Oma.
Ja.
Das war auch noch nicht gehört.
Ja, der war verliebt in
meine Oma. Meine Oma, die von der Mama-Seite, die schaut ja wirklich super. Also die hat so Gene in der Familie, die ist jetzt über 80 und schaut aber nicht aus wie 80. Und damals, schon bei 20 Jahre her, der war immer total nett. Der hat gesagt, soll ich den Parkplatz? Soll ich den reservieren? Wann kommt der Enkel? Und immer Turka Kolat für die Oma, ja, oder immer, wie heißt es, ein Baklava.
Super.
So. Und gesagt, komm, setz rein, reden wir ein bisschen. Ja, und so. Das war großartig, ja. Na, und da, dann hast du halt einmal, wenn das Geld ein bisschen knapp war, ja, Toastbrot war immer daheim, ja, und ein Senf und so. Also das war nie so ein Thema.
Aber
ja.
Das wäre deinem 14-Jährigen Ich egal gewesen, auch wenn er gewusst hätte, dass er diese Durchstrecke, will ich nicht sagen, aber dieses auf vieles verzichten, viel on Tour sein, das hat auf sich genommen, der 14-Jährige.
Ich glaube, der 14-Jährige, wenn er das gesehen hätte, hätte es vielleicht auch gar nicht geglaubt, ja, weil als ich so begonnen habe mit dem Ganzen und man hat da halt seine Helden gehabt. Bei mir waren es halt Haderdorfer, Thüringer, Wittersee, Chrissi Daritz. Zu der Zeit hatte ich ja nie das Gefühl, dass ich auch einmal dort sein werde. Ja, das war ja so unerreichbar. Ja, so wie die Matura, als ich in der 5. Klasse habe mir gedacht, die 8. Klasse habe ich mir gedacht, nicht die.
Das schaffe ich nie.
Ja. Ja. Ja.
Okay, das ist gut. Ja.
Ich glaube, nie im Leben. Nicht? War dann ein Jahr noch länger auf Montage in der Schule.
Das ist auch schön.
Und interessanterweise habe ich oft das Gefühl gehabt, das wird vielleicht 14-Jährige denken, es gibt dann so einen Moment, wo es dann so explodiert, wo du weißt, so, jetzt bin ich auch da.
Ja.
Ja? Und da gab es aber jetzt nicht so den Tag, an dem man das festmachen konnte, sondern das ist halt diese, weiß ich nicht, konzentrierte Arbeit, die man auch gemacht hat und verantwortungsbewusst auch vor Ort und Weise, wenn man das mit Leidenschaft gemacht hat. Und irgendwann merkt man, halt, ich lebe eigentlich ganz gut von dem und es kommen mehr Leute und hatte ich dann eher mal ein Problem mit 25, wo mich das ein bisschen überrumpelt hat und ich mal ein halbes Jahr Pause gemacht habe, ja, weil ich das, der Erfolg mir zu Kopf gestiegen ist, ja.
Mit 25?
Ja. Ja, ich mache es ja seit ich 18 bin, ne?
Aber da kennt man sich ja noch gar nicht.
Nein, ja, aber ich habe, weißt du,
Wahnsinn,
das ist ein Alter, weil ich war ja dann in Therapie und alles und ich rede ja gern drüber, weil es wichtig ist, dass man über Angst und Panikzustände spricht. Und da hat mir mein damaliger Therapeut gesagt, das ist auch kein ungewöhnliches Alter, weil das ist die erste kleine Zwischenbilanz im Leben, ja, mit 25, du hast diese großen Player hinter, du hast Matura, was ist die Bundesheer, Führerschein, das ist alles jetzt schon abgeschlossen, das, wo man 18 Jahre lang mehr oder weniger hinarbeitet und dann positioniert man sich im Leben, ja, stellt Weichen oder geht einen Weg und mitunter ist der Weg ein bisschen schneller wie du, ja. Und dann siehst du wahnsinnig viel Weg, aber du stehst noch da hinten. Ne? Und das hat mich einfach dann überrumpelt. Ich kann mich erinnern an einen Auftritt in Seiersberg, in der Spurthalle Seiersberg. Da waren 700 Leute her.
Bist du mal.
Und das war, ich meine, jetzt wird man aus Außensicht sagen, es ist ja wahnsinnig super, 700 Leute. Ja, es ist wahnsinnig super, ja. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe das überhaupt nicht verdient. Ja, dieses Gefühl war komplett in mir. Warum kommen die zu mir? Solche Fragen, ja. Und habe dann erste Halbzeit gespielt, in der Garderobe dann irrsinnig gewarnt, ja, und kurz vorm Abbruch, ja, und irgendwie gesagt, nein, ist ja wurscht, dann spiel ich halt fertig und dann ging es mir unfassbar schlecht danach, ja. Dann habe ich einen anderen, so einen Abend im Niedermeyer gehabt und das war dann nach der Vorstellung die Agentur angerufen. Das war so ein Moment, das spürst dann angerufen und gesagt, bitte jetzt das nächste halbe Jahr alles absagen. Ich traue mich nicht mehr auf die Bühne. Ja.
Wie bekommt man das in den Griff? War das in der Therapie oder gibt es auch noch andere Dinge, wie man das dann wieder besser hinbekommt, dass man wieder weitermachen kann?
Ja, also ich würde allen raten, die mit Angst- und Panikzuständen zu kämpfen, auf alle Fälle in eine Therapie zu gehen, ja, damit du mal jemanden gegenüber hast, nicht aus dem Bekanntenkreis und Familienkreis, sondern jemand außenstehenden, Fachkundigen, der dir sagt, gratuliere zu diesem Schritt, ab jetzt geht's aufwärts. Ja.
Super.
Das ist ja das Tolle an Krisen. Ja. Und dann zu lernen, mit seiner Angst, alle Menschen haben Angst, ja.
Ja.
Ja. Wovor auch immer. Und es ist keine Angst lächerlich. Das habe ich auch gelernt, ja.
Genau.
Und sei sie noch so absurd, ja. Aber Angst ist etwas, das man haben darf. Und da habe ich halt gelernt, und wenn ich mit Menschen spreche, die das auch dann Ähnliches gemacht haben, diese Angst für sich anzunehmen, ja. Ich habe es halt so gemacht ich habe dem Ganzen einen Namen gegeben, ja, also als Teil von mir, ja.
Okay.
Ich habe schon mal erzählt, bei mir ist es der Huber, ja. Wenn
der Huber?
Der Huber ist da, ja.
Bei mir ist aber jetzt der Karl.
Der Karl, ja. Oder
der Karl und der Huber.
Kannst du ja alles sagen,
ne? Kannst du alles sagen, kannst ja.
Sagen, bei mir ist der Gutenus, ist ja wurscht, ja. und dann halt, in meinem Fall dem Huber zu sagen, du pass auf, ich kenne dich, ja, du bist ein Teil von mir. Gerade im Moment, kann ich jetzt nicht brauchen, du kannst aber wieder kommen, wenn du willst, ja. Und dann ist es wichtig, was ich gelernt habe, sich der Angst zu stellen, ja, weil natürlich ist Gesprächstherapie auch was sehr, sehr Wichtiges, ja. Aber wenn du jetzt beispielsweise Angst hast, durch den Tunnel zu fahren, ja, ich zumindest habe die Angst leichter verloren, es zu machen und dann zu merken, okay, ich habe es überlebt.
Es war gar nicht so schlimm.
Es war gar nicht so schlimm, ja. Wenn anrufen und sagen, weißt du, was ich gerade gemacht habe? Ich bin durch den Tunnel gefahren, ja. Im besten Fall jemanden, der sagt, super hast du das gemacht, ja. Und morgen fährst du wieder durch den Tunnel. Und wenn du beim 12. Mal denkst schon gar nicht mehr dann dran, dass du durch den Tunnel fährst und irgendwann ist es weg.
Dann kommt auch so eine Art Selbstvertrauen, weil du noch weißt, das kann ich.
Genau so ist es.
Ich habe das alles mit 27 gehabt.
Wirklich? Das siehst
ja,
du?
Ja. Mit 27.
Auch Panik und Angst?
Komplett. Ich bin 6 Mal im Krankenstand gewesen, auch Gesprächstherapie, auch dann begonnen, die Dinge langsam wieder schrittweise zu machen und ich sage auch jedem, hey, geht's zu einem Profi, lasst euch helfen. Das ist nichts, wo man zu Hause sitzen muss und sagen muss, weiß nicht, es liegt an mir, ich bin schuld, ja, und warum kriege ich es nicht hin? Und ich glaube auch, dass wir aktuell echt eine Zeit haben, wo die Leute langsam verstehen müssen, wenn du die Hand brichst, gehst du ins Spital und wenn du da ein Problem hast, gehst du da zum Profi.
So ist es.
Ja,
so ist es.
Deshalb auch danke, weil du das
erzählt hast. Okay, ja. Und wie gehst du jetzt um damit?
Du, das ist lustig. Ich bin, wie soll ich sagen, ich war ein sehr schüchternes Kind in meinem Leben. Ich habe über nichts geredet und ich habe mir nie Platz für mich selbst genommen. Ich habe Jahre arbeiten müssen, bis ich glaube ich 30 war, bis ich mir getraut habe zu sagen, ich darf auch mal so da sein. Also das ist ja ein Kampf, den hast du irgendwie dein Leben lang. Und ich habe gelernt, ich rede drüber. Also wenn ich irgendwo hinkomme und ich habe wirklich vor was Angst, dann sage ich den Leuten, das, was da gerade jetzt passiert oder das, was ich jetzt gerade machen muss oder was weiß ich, ich mache mir gerade in die Hosen. Und dann hörst du oft von einigen Leuten so, okay, bitte, Ali, schon 1000 Mal sowas gemacht. Und dann gibt es aber immer wieder die eine oder andere Person, die sagt, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Brauchst du was? Willst du dich zurückziehen? Das heißt, ich trage das, wenn es da ist, wie ein Silbertablett herum. Weil genauso, wenn es mir gut geht, sage ich, ja, boah, heute geht's mir super. Bist du ein Arsch, geiler
guter
Tag.
Guter Punkt, ja.
Und genauso, wenn irgendwas ist, was mir echt mitnimmt, sage ich den Leuten, du Leute, heute ist irgendwas, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich gerade ganz klar. Und du merkst, dass interessanterweise viele Leute zwar irritiert sind, aber sie können damit umgehen. Oder wenn ich zu einem Meeting komme und ich merke, wir sitzen gerade dort und ich habe das Gefühl, jemand geht ein bisschen hart mit allen da ins Gericht oder geht mir ein bisschen deppert an, dann sage ich wirklich den Menschen, vielleicht machen sie es nicht absichtlich, aber so wie sie gerade mit mir reden, das verletzt mich ehrlich gesagt. Und dann merkst du, dass die meisten Menschen oft so Dinge sagen wie, das wusste ich gar nicht, sorry. Ja.
Das hatte ich gar nicht vor.
Mhm.
Das heißt, wenn du das adressierst, genauso wie heute ist ein super Tag, ma, tolle Geschichte, ma, das ist lustig. Wenn du da keinen Unterschied machst und adressierst, dann ich zumindest lebe damit leichter. Ja.
Ich finde,
ich muss ganz, das nicht mehr verstecken, ich muss das. Ich
ganz
muss,
großartig, ja. Dieser Zugang. Vor allem auch, ich fand einen super Punkt, den du gesagt hast mit die Zeit für sich, ja, oder sozusagen sich hinten anstellen und zuerst einmal alles andere für die anderen zu erledigen. Ja, ich kenne nämlich solche Gefühle ganz genau gut. Und das ist ja auch ein Punkt, das anzunehmen. Es hat ja nichts mit Egozentrie oder irgendwas gar zu nicht. Tun, wenn man Zeit für sich, wenn man sagt, pass auf, das ist, die Zeit gehört nur mir. Nämlich nur mir und sonst niemanden. Mhm. Und ich bin niemanden darüber Rechenschaft schuldig, außer mir selber. Ja, ja. Aber sonst ist das meine ganz persönliche Sache, was ich mit einer Stunde mache, die mir gehört, ja. Und die nehme ich mir auch raus, ja.
Vor allem, die kommt auch nicht wieder.
So ist es.
Also eines habe ich echt gelernt. Du kannst irgendwie alles vermehren im Leben, theoretisch, aber das mit der Zeit, das wird immer weniger.
Ja.
Obwohl du nicht weißt, wann die Deadline ist quasi.
Richtig.
Ja. Sag einmal, wie zufrieden bist du mit deinem Leben? Gibt es sowas wie komplette Zufriedenheit oder ist das eine Sekunde, die aufpoppt und dann ist sie wieder weg?
Ach, das ist eine sehr philosophische Frage, ja. Da haben sich auch schon intelligentere Menschen wie Aristoteles den Kopf darüber zerbrochen.
Ich glaube, die hatten keinen Humor.
Ich glaube, die hatten einfach haben sich keinen
den
Humor.
Kopf darüber zerbrochen.
Ja. Humor ist ein guter Punkt oder sagen wir ein gutes Werkzeug, um ein zufriedenes Leben zu führen, ja. Die Frage ist ja auch, definiere Zufriedenheit, womit bin ich zufrieden, wie schnell bin ich mit etwas zufrieden. Das ist ja auch immer Ansichtssache, nicht? Wenn ich jetzt 3 Tage allein im Wald bin, ja, und ich finde endlich ein paar Bären, dann werde ich mit diesen Bären wahnsinnig zufrieden sein, ja, und wahnsinnig wertschätzen, ja. Wenn ich jetzt meine 3 Apple-Geräte anschaue und ich denke, ah, das vierte, ja, dann bin ich plötzlich zufrieden, wenn ich das vierte habe, ja. Meiner Meinung nach liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt auch im Lockdown, ja, dass ein Verzicht, ja, beziehungsweise auf der anderen Seite sich auch Zeit nehmen für etwas, im Endeffekt Zufriedenheit bringt. Und ich meine jetzt ganz banale Dinge wie Kochen. Ja. Wir kochen sehr gerne, sage ich jetzt einmal. Oftmals fehlt aber die Zeit, sagen wir. Ja. Das muss schnell gehen und so, damit wir. Wir haben aber nie gesagt, wir nehmen uns jetzt bewusst 3 Stunden, 4 Stunden, um zu kochen. Ja. Das haben wir im Lockdown viel gemacht. Ja. Also ich habe Dutch-Ofen-Kochen für mich entdeckt am offenen Feuer. Ja.
Okay.
Und ich sagte was, das war für mich, das war geistig aufs Klo gehen, ja, ja, weil die Kinder rennen im Garten herum, ja, beziehungsweise machen irgendwas und diese 4 Stunden widme ich mich dann dem Feuer machen, dem Kochen, das Essen zuzubereiten und dann gemeinsam als Familie das 4 Stunden Vorbereitete zu essen.
Eigentlich komplett banal für viele Menschen, oder?
Ja, und ich habe dadurch, also mich macht das dann zufrieden und auf eine Art und Weise glücklich, ja. Ja, vielleicht hätte ich denselben Effekt mit einem Schnellkocher, vielleicht hättest du in einer halben Stunde das auch machen können, ja. Aber weil du, da sind wir wieder ein bisschen bei der Wertschätzung. Es ist was anderes einfach, ja. Und solche Werkzeuge versuche es, weil ich kenne das auch, wenn ich in Griechenland bin, längere Zeit, oder wir sind in Griechenland, dann kommst du mit so einer ganz anderen Grundstimmung zurück nach Wien und die hält dann ein paar Tage und dann ist man natürlich, dann ist man in seinem beruflichen Radl und dann ist man halt, wir sind in diesen Mustern drinnen, ja, und dann muss man sich selbst wieder daran erinnern, wolltest du nicht eigentlich in Zukunft und so, ja.
Mehr Zeit haben.
Wolltest wieder. Du nicht, naja. Ja.
Im Urlaub ist immer super, gell, ich nehme mir Zeit jeden Tag, eine Stunde für mich und mache dieses und dann 3 Wochen später denkst du wieder, wo ist denn das hin?
Wo ist denn das hin, ja.
Würdest du sagen, du bist mit zunehmender Lebenserfahrung zufriedener geworden?
Ja, ja. Also das kann ich unterschreiben, dass ich zufriedener geworden bin. Man wird ja auch, ja,
ich meine, jetzt, wir sind ja jetzt noch nicht 70, aber jetzt beginnen auch beide am 40er. Das heißt, man wird ja auch gelassener gegenüber manchen Dingen, ja. Also, sei es jetzt beruflich oder privat, ja. Also, was ich vorher erzählt habe, wenn Beruf, wenn er abend in die Hosen gegangen ist, wie 20 Jahre, ich glaube, so, die Karriere ist vorbei, ja. Mhm. Oder wenn ich dort und dort nicht hingegangen bin, auf die und das Fest oder den oder die getroffen, ja. Ja, das ist Karriere vorbei. Und jetzt denke ich mir, wenn ich nicht dort bin, ist sogar gescheiter, weil es meistens kommen da eh keine konstruktiven Gespräche raus auf solchen Get-Togethers, weil jeder von jedem was will, ja. Da ist viel gescheiter, ich rufe den oder diejenige an und sage, treffen wir beide uns und dann können wir wirklich auf Augenhöhe miteinander reden, ja. Na, schon auch sicher in der Kindererziehung. Man kann sich das ja nie vorstellen, wie das dann ist, oder? Also wir haben es ja so gemacht, meine Frau hat relativ viele Ratgeber gelesen und ich gar keinen, ja.
Ich muss jetzt leider zugeben, das war, ich habe ganz viele gekauft, aber gelesen habe ich auch nicht viele, ja. Muss ich auch zugeben.
Ja. Naja, und dann ist halt so, und irgendwie haben wir beide Recht und Unrecht gehabt, weil dann regieren halt Kinder so, wie es im Ratgeber steht, ja. Ja. Und dann gibt's eine Lösung im Ratgeber im Versuch, die funktioniert aber dann nicht bei dem Kind, ja. Und dann bradelst du weiter und denkst, das war's, da kommt nichts mehr, ja. Was tun wir jetzt, ja?
Das Kind umtauschen,
ja. Gar nicht. Ich sag, mein Angriff, da stimmt, da ist ein Systemfehler oder was. Ja, genau. Da gibt's das, also, bei Ihnen steht so und so. Und auch da setzt mittlerweile eine Gelassenheit insofern, ist schon, weißt du weißt jetzt, sie brauchen schon Grenzen und Regeln, ja, sozusagen, ist nicht alles easy, aber, wenn es eigentlich um 8 Uhr Bettruhe ist und es ist einmal 20.15 Uhr, ja, dann ist einmal 20.15 Uhr. Genau. Ja. Und man macht es nicht groß zum Thema, sondern.
Wenn deine Kinder irgendwann einmal, weiß nicht, 18, 19 sind und dann sagt ein Kumpel oder ein Freund zu denen, sag mal, euer Vater, wie war denn der so in eurer Jugend? So, wie sollen die über dich reden?
Am liebsten wäre mir, wenn sie sagen würden, der war total cool, das war ein Freund von mir. Das wäre das Schönste, ja. Ja. Wenn sie das Gefühl haben, ich bin nicht nur Erziehungsberechtigter, sondern...
Das Wort ist eine Katastrophe.
Ja, ja, ich bin Erziehungsberechtigt,
dich zu erziehen.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Bist du selber guter Freund für dich selbst?
Ja, naja, ich werde es immer mehr. Also das hat auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Ich war oft nicht gut zu mir in jungen Jahren, ja.
Meinst du bezogen auch auf dieses viel unterwegs sein, arbeiten, oder?
Arbeiten, ja, auch seelisch, ja. Okay. Also ich habe viele Dinge gemacht, weil ich unter einer, die auch viel besser geworden ist, unter einer ein bisschen Konfliktscheuheit leide oder gelitten habe. Weißt du, jetzt, wenn ich jetzt was sage, deswegen fand ich so gut, was du gesagt hast, das verletzt mir jetzt, was sie sagen, ja. Und die Wahrheit ist dann immer das Beste. Ich bin mir die Angst, was denkt sich der dann? Der mag mich dann nicht mehr,
wenn ich sowas sage. Das hat immer gedacht, dass mich der andere nicht mag. Ich habe das heute noch manchmal. Wenn ich nicht aufpasse, dann bin ich wieder drin. Ja.
Und jetzt mittlerweile denke ich mir, ja, dann magst du mich halt nicht mehr. Aber ich sage da ehrlich, wie ich jetzt gerade empfinde. Ja. Und wenn es für mich verletzend ist in dem Moment, dann sage ich das halt, dass es verletzend ist. Ja. Und da kannst du noch so oft sagen, ja, dann geht du nicht so oder so. Nein, so empfinde es halt ich. Ja. Weil Selbstwahrnehmung und Außenwahrnehmung, das ist ja oft gerade,
das
divergiert anders. Oft so. Ja. Und da habe ich oft Dinge gemacht, bei denen ich schon, während ich zugesagt habe, extrem Bauchweh gehabt habe und gewusst, es gefällt mir eigentlich nicht und ich werde keinen Spaß dran haben und versuche mir das dann, weiß nicht, ob das mal
schön zu reden.
Das
macht dann plötzlich Sinn, weil.
Und dann denkt man sich, nein, es ist eh ganz okay, ja, also man muss auch andere, ja, das ist ja Kompromiss und so, aber in Wahrheit, irgendwie sagt der Bauch, es passt nicht, ja. Und da bin ich jetzt viel ehrlicher zu mir selber geworden.
Du hast ja begonnen mit dem Kabarett. Und jetzt schreibst du Bücher, bist in Filmen zu sehen. Jetzt hast du mir vorher erzählt, dass du gerade deinen eigenen Film irgendwie machst, ja. Woher weißt du, wann für dich so der nächste Schritt ist, vielleicht irgendwas zu machen, was du so noch nicht gemacht hast? Ist es ein Impuls? Ist das viel Überlegung? Ist es Experimentieren und Neugierde? Wie kommst du dann dazu, dass du plötzlich all diese Sachen machst?
Es ist eine Mischung aus Dingen, die du gerade gesagt hast, in allererster Linie ist es ja mal eine Behauptung. Ja? Also ich behaupte, dass ich jetzt ein Buch schreibe. Ja?
Ja.
Ja. Also du sagst, ich mach das jetzt.
Ich mach das jetzt, ja. Ja. In dem Fall, was das Schreiben, das Bücherschreiben betrifft, gab es einen Anstoß von außen, über den ich sehr glücklich bin, weil ich selber vielleicht, was die man sagt, na, das, ich bin ja kein Autor und das kann ich nicht und so weiter. Da kam der Verlag auf mich zu und hat mir das angeboten. Ja? Magst du nicht ein Buch schreiben? Ja? Und hat mir dann ein bisschen Bedenkzeit erbeten, weil ich gesagt habe, du, das ist ein Riesenangebot, ja, das ist aber ein großes Angebot, ja. Schreib ein Buch. Ja? Mhm. Und habe dann überlegt, ja, wohl der Reiz da war. Der war schon sehr da, ja, das einmal zu machen. So, dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich kann keinen Ratgeber schreiben, ja, weil ich zu wenig Fachmann bin in was weiß ich, weil sie zuerst gesagt haben, vielleicht irgendwas, das war mit dem Manuel damals, da haben wir uns um Glück beschäftigt, so ein Ratgeber Glück, habe ich gesagt, kann das nicht schreiben. Ich kann keinen Ratgeber schreiben, wie man glücklich wird. Das geht nicht, ja. Mhm. Und ich gesagt, was ich anbieten kann, sind kleine Geschichten über Menschen, ja, die kleines oder großes Glück erfahren, ja. Oh. Das würde ich mir zutrauen. Dramaturgische Bögen über 4 Seiten zu spannen und so, ja, passt, ja. Dann war das, habe ich das gemacht und dann war das, ist ja halbwegs erfolgreich und aber jetzt nicht auch nicht, das Ding, bist du deppert, so, ja. Aber das war's halt. Und dann, so nach 2 Jahren, kam der Verlag wieder und hat gesagt, möchtest nicht wieder ein Buch schreiben? Und da hatte ich schon die Idee zu diesem Krimi, ja.
Ah, ja, okay.
Ja. Das hat ein bisschen damit zu tun gehabt, weil, ich habe dann immer so die Leute bewundert, so wie den Hader.
Der Krimi heißt ja die...
Der neue ist die Udler-Verschwörung, genau. Und der erste war die Kopftuchmafia.
Ah, ja, genau, kenne ich aus. Okay, ja.
Und habe die so bewundert. Halt die, in erster Linie würde ich zuerst so fürs Film und Fernsehen schreiben, ja, weil ich mir gedacht habe, ich so bewundert den Hader, der Brenner und der Robert Ballfrader, der den Metzger gespielt hat und so. Und irgendwie hat mir nie wer sowas angeboten, ja. Ja, und dann habe ich gedacht, schreibe ich es mir halt selber. Ja, schreibe ich mir selber einen Ermittler. Und dann kam ziemlich zeitgleich dann der Verlag und ich habe ihnen das vorgestellt, halt diese Idee, und bin dem Überreiter Verlag auch sehr dankbar, weil ich gesagt habe, ja, mach das, bitte, mach das, ja. Weil ich halt natürlich, ich habe halt argumentiert und gesagt, Schatz, das traue ich mir wirklich zu, weil ich über Gegend schreibe, über den Menschen schreibe, wo ich Erkenntnis habe, ja. Also ich kann da über Dinge schreiben, die ich selbst erlebt habe, ja, das traue ich mir zu, dann bleibt es auf eine Art und Weise authentisch, ja. Und dann hat es halt riesen Spaß gemacht, das Ganze zu machen, ja, weil dann viel mit der Stinazer-Oma geredet und so, und man hat ja dann so Geschichten aus der Kindheit irgendwo abgespeichert auf der Gehirnfestplatte, die dann alle reingeflossen sind. Und dann hat es mich schon sehr, weil es war viel Arbeit, viel mehr. Du hast ja auch Bücher geschrieben. Also
nichts in meinem Leben, nichts in den 39 Jahren war mehr Arbeit als
ein Buch. Ein Buch ist wirklich gut.
Ein Buch ist das härteste Projekt, ja, das man sich antun kann. Ja.
Also insofern war ich da schon wirklich, ich nehme jetzt bewusst das Wort Stolz in den Mund, dass das so erfolgreich war. Ja. Weil es hat niemand geglaubt, inklusive mir. Ja. Und das gibt natürlich auch Selbstbewusstsein, was eigene Dinge betrifft dann. Ja.
Aber wenn du aus dem Kabarett kommst, du es gewohnt bist, dass eigentlich Humor eigentlich deine Trägerrakete ist. Und plötzlich geht man in die Krimis zum Beispiel rein. War das eine Art Ausgleich, dass man sich plötzlich das da hineinversetzt, doch in das Böse vielleicht? Also, oder ist das eigentlich nah beieinander, beides?
Du, das ist eine gute These, ob das nicht nah beieinander liegt, ja. Also natürlich der Reiz über dunkle Seiten von Menschen zu schreiben, ist ja ein großer, ja. Also ich würde lügen und sagen, ich persönlich weiß, wer Jack the Ripper ist, ja. Ich kenne aber kein Opfer beim Namen mehr, muss ich ehrlich sagen. Aber Jack the Ripper ist mir hängen geblieben, ja.
Ja, stimmt.
Und auf Netflix, warum schaut man oft, also ich zumindest, schaue mir dann auch gern so Dokus an über Menschen, die halt eine dunkle Seite haben, ja. Also da war schon ein Reiz da. Natürlich, sie sind ja meine Krimis, da gibt es jetzt keine große Weltverschwörung dahinter, sondern das ist ein kleines kriminalistisches Rätsel, das aufgeklärt wird. Und so wollte ich das auch. Ja. Das Spannende dabei ist, dass du ja Opfer, Täter und Ermittler gleichzeitig bist. Ja. Das finde ich ja spannend.
Ich stelle mir das verrückt vor.
Das Motiv, warum... Und dann die Planung, warum und wie kommt man drauf, ja, dass das
Also wo ist der Fehler in dieser Planung? Und hatte da große Unterstützung von Kriminalpolizei und Gerichtsmedizin, ja. Also ich durfte da immer anrufen, Menschen, und fragen, ist das so, ja. Und die haben mir ganz interessante Geschichten erzählt. Also im Prinzip, das hat's, wenn man sagt, hat's das schon mal gegeben? Sagen, im Prinzip hat's alles schon mal gegeben.
Das glaube ich nicht mehr. Das glaube ich nicht mehr, dass das Ärger ist, als wir alle
glauben, ja, oder? Ja.
Boah. Nein, ich denke mir mal, wenn ich sowas schreiben würde, du spielst ja plötzlich Gott, ne? Also du kannst ja quasi Figuren erschaffen, du kannst ja alles anstellen und du kannst den Helden dazu bringen, dass er wieder scheitert oder die Heldin. Und ich denke mir halt, wenn man eigentlich mit Humor zu tun hat, so wie du, und dann plötzlich sowas anderes schreibt, waren die Leute verwirrt, dass du plötzlich anfängst mit der dunklen Seite?
Na, lustigerweise gar nicht, weil jetzt man schon sagen traut, dass diese Krimis schon so in meinem Stil sind, also so, oder das, was ich, oder was Menschen in mich reinprojizieren, ja, das stimmt ja auch teilweise, so bin ich halt. Also ich habe jetzt nicht irgendwie gewohnte Pfade verlassen, ja, außer dass es halt in dem Fall einen Mord gibt, ja. Aber die Figuren, die da vorkommen in den Büchern, die stammen ja tief aus mir, ja. Da ist viel von mir selbst drinnen. Also nicht in Bezug auf Mord, aber in Bezug auf die.
Ich hoffe jetzt.
Ja, ist sehr viel von mir drin.
Ist da die Tür eh nicht abgesperrt, oder?
Okay. Nein. Ja. ja. Na, und hat die Leute überhaupt nicht, also soweit ich das halt mit gekriegt habe, sicher, es hat ein paar gegeben, jetzt muss er Krimis auch noch schreiben und so, ja, was macht er noch alles, kann ich sagen, Musical wird keines kommen und jetzt...
Warte ab.
Ja, ja, okay.
Es kommt nach dem 40er, genau.
Ein Intendanz einmal, ja, dass ja, man sagt, Beispiel, ja, ja. Aber natürlich habe ich auch mit diesen Krimis, deswegen bin ich auch schon ein bisschen, weil manche das kritisieren, das ist ja so einfach alles und das ist ja so leichte Lektüre und so. So ja, genau, mehr wollte ich ja nicht. Ich wollte genau das und hinter dem stehe ich 1000%ig. Ja,
aber das ist sau schwierig. Also etwas zu schreiben, das leicht wirkt und leicht verdaubar ist, ist urschwer.
Ich finde es auch, ja.
Weil es kompliziert zu machen kann jeder.
Das würde ich gar nicht sagen, ja.
Ich habe das erlebt. Jeder, okay, also der Mensch macht Dinge immer schnell kompliziert.
Ja.
Das Simple, das Einfache, dass du das verstehst, dass dich hinsetzt und das einfach gern konsumierst.
Ja.
Ich glaube, das ist eine Klasse.
Und ich glaube, ganz ehrlich, Ali, dazu muss man Menschen mögen, glaube ich. Wenn man über Menschen schreibt, muss man Menschen mögen. Und was mich wirklich, und das freut mich wirklich an diesen Büchern ist, dass die Zielgruppe dieser Bücher nämlich eine Generationen umspannt. Das liest das Enkel und die Oma. Und beide können sich darauf einigen. Und sowas freut mich wahnsinnig, ja. Ja. Weißt du?
Wenn in 100 Jahren wird es uns beide nicht mehr geben. Mhm. Gehen wir davon aus, nach jetzigen medizinischen Stand und so.
Ja, na euch in, wann ist es vorbei? In einer Stunde? Ja.
Wenn man über dich dann irgendwann redet, dann, also bei deinen Kindern haben wir gesagt, die sollen sagen, das war ein Freund. Mhm. An was sollen die Menschen überhaupt bei dir zurückerinnern? Denken nur an Druck und sagen, auch in deinem privaten Umfeld vielleicht. Mhm. Wenn die irgendwann alle über die reden und sagen, was ist das eine, was hängen geblieben ist?
Beruflich würde es mich freuen, wenn was überbleibt wie, das war ein guter Menschenbeobachter, ja, das würde mich freuen, ja, wenn sowas hängen bleibt oder hat Temperaturen erkannt, so in der Gesellschaft, und die auf seine Art und Weise umgesetzt, so dass es aber nicht belehrend gewirkt hat. Ja, okay. Das würde ich schön finden. Und privat, das ist schwierig, was ich gern hätte, was privat überbleibt. Ja. Man sicher mag ich, dass die Leute sagen, es war ein netter Kerl, ja. Aber nett
ist halt. Ist aber auch was Gutes.
Ist auch was Gutes, natürlich, ja. Ja. Ich meine, Die Menschen, die mich besser kennen oder die mein Seelenleben auch besser kennen, die würden sagen, und er war ein wahnsinnig sensibler Mensch.
Mhm. Ja.
Ja.
Apropos Sensibilität, das interessiert mich jetzt selbst persönlich. wir leben in einer Welt, wo die Reizüberflutung ja extrem ist. Ich erinnere mich noch an meine Kindheit, da haben wir ORF 1 und 2 gehabt und da haben wir einmal am Tag entweder Knight Rider anschauen dürfen oder MacGyver oder so. Das war's irgendwie. Und am Samstag Wetten, das oder so. Das war's, ja. Heute wirst du niedergeballert von allen Richtungen. Ein sensibler Mensch wie du, wie schaffst du den Abstand, um nicht, weil wenn man Menschenbeobachter ist und diese Gabe hat, dann wird man ja auch relativ schnell reingezogen in tausende Reize wahrscheinlich.
Mhm.
Wie hast du für dich vielleicht gelernt, einen Abstand zu gewinnen? Dass du bei dir selber auch bleibst. Aber ich hab's nicht. Ich krieg's nicht immer hin.
Nicht? Ja.
Nicht immer. Also ich habe Techniken, Tricks, Zeit für mich und so, aber ab und zu verliere ich mich komplett.
Mhm. Mag jetzt vielleicht absurd klingen, aber der Austausch mit Menschen, ja, bestenfalls mit branchenfremden Menschen, ja, ist etwas, das mich extrem erdet, ja, und mir auch zu mir selbst einen Abstand erlaubt, ja.
Mhm.
Ich liebe die Stadt Wien, ja, und ist für mich eine der schönsten Städte überhaupt, in der man leben kann.
Mhm.
Ich liebe es aber auch wieder aus Wien wegzufahren, wenn ich das jetzt einmal so formulieren darf. Und für mich ist es wirklich, am Land zu sein, ein Riesenluxus. Ja?
Mhm.
Und ich bin jemand, das erdet mich und schafft mir einen Abstand zu diesem ganzen das und Thomas und das und das. Mhm. Wirklich in einer dörflichen Struktur dort Kontakt zu suchen. Ja? Ja? Ich mag sowas. Ja? Ich mag Gespräche über vermeintlich banale Dinge, die aber aus der Sicht der Nachbarin nicht banal sind. Ja, sowas, also, wie soll ich sagen, da draußen bei uns am Land haben wir alle unterschiedlichsten sozialen Schichten, alle unterschiedlichsten politischen Meinungen und die kommen mit alle gut aus, ja, weil ich auch denen recht schnell das Gefühl gegeben habe, ihr braucht's mir nicht so behandeln, als wäre ich der Stippsitz, ja. Ich bin der Thomas, der Nachbar, ja. Und dann, das ist viel Scheu einmal weg und, also ich brauch sowas, ja. Ich brauch sowas. Das ist etwas, was mir.
Wieder was Echtes einfach.
Ja, genau. Mhm. Was Echtes. Weil, weißt du, aus deren Sicht ist unser Beruf total absurd, ja.
Mhm.
Oder, sind natürlich interessiert, wie läuft das so in eurem Beruf und die reden ja gern drüber, wo die manchmal sagen, das hätten wir uns ganz anders vorgestellt, so wie es oft einmal ist, nicht? Also der Glamour-Faktor wirkt ja von außen viel höher, als er dann ja wirklich ist, ja. Ich meine, man muss schon sagen, wenn man das machen darf, was ich mache, das ist schon Riesenluxus und großes Privileg, aber es ist ja nicht so, dass du in Garderoben sitzt, wo halt drei Flaschen Champagner, sondern da ist ein Wurschtplatten und das ist auch super, ja, ja. Oder beim Film zum Beispiel, das habe ich auch immer, es gibt dann immer Leute, die Filmsets besuchen, ne?
Ja.
Und dann ein bisschen enttäuscht sind, dass halt so wenig passiert, ja, weil halt so viel.
Du hast 10, brauchst 10 Stunden und das dauert ewig.
Da wartest halt, ne?
Weil wir gerade über das echte geredet haben, da schreibst du auch deshalb so gern Bücher, weil man sich dafür Dinge Zeit nehmen muss. Erdet das ein bisschen, das Schreiben?
Ja, auf alle Fälle. Also, das ist etwas, an dem man ja konzentriert, ich zumindest, arbeiten muss. Und da ist es im Unterschied zu einem Kabarettprogramm so, dass ich halt im Vorfeld so gut recherchiert habe, beziehungsweise so saubere Treatments habe, dass ich immer noch diesen Treatments gehe und dann das Buch schreibe. Ja. Und das ist dann schon ein bisschen eine, würde sagen, eine Büroarbeit. Also da stehe ich dann, bringe Emil in die Schule und um 8 Uhr setze ich mich dann hin und schreibe bis zum Mittag und dann halt am Nachmittag wieder. Ja.
Eine Sache, die ich dich immer schon fragen wollte. Ich habe den Film Sex Machine gesehen mit dir.
Entschuldigung.
Aber es geht um Sex.
Nein,
aber
es geht um Sex.
Aber du hast eine Sex Machine in
dem Film. Aber
hast
du Sex Machine?
Entschuldigung. Love Machine, ja.
Ja.
Wie ist es, wenn man da so eine Szene spielt, wo eine Tür aufgeht und du liegst komplett nackt da und ein paar Schauspieler, Kameramann, was weiß ich, Tontechnik, alle
schauen die halt an und du liegst da halt so nackert, ne?
Na ja, wie haben wir uns mehr vorgestellt. Also wie bereitet man sich auf sowas vor? Oder ist es einem peinlich und sagt man, das mache ich jetzt nicht? Oder hat man da vorne eh irgendwas an und das sieht man im Fernsehen nicht? Also,
ja.
Also ich bin jetzt einmal gedacht, ich würde mir das nie trauen.
Also, in dem Fall, das ist, wo die Uli Beinbold reinkommen ist. Die Uli kenne ich schon sehr lange. Ja. Also, ich habe mich jetzt noch nie privat vorher ausgezogen, das muss ich auch sagen. Aber es hilft natürlich, wenn man mit Menschen arbeitet, die man kennt. Ja. Und bei Love Machine war es so, dass wir im Vorfeld wirklich 3 Wochen geprobt haben, jede Szene mit allen Darstellerinnen und Darstellern gesprochen haben, wie weit ist es in Ordnung, wie weit ist es nicht in Ordnung. Und das nimmt ja schon mal sehr, sehr viel Grundangst. Mhm. Und bei solchen Szenen, wo halt Darsteller nackt sind, ist auch das Set ein bisschen kleiner. Das heißt, da stehen dann nicht Requisite und so, sondern es ist wirklich nur Regisseur, Kamera, Ton. Ja, ich meine, das ist auch genug.
Ich meine, das ist auch schon genug, oder?
Ja. Aber weißt du, man probt es jetzt ein paar Mal, ja, diese Szene. Man filmt es aus unterschiedlichen Richtungen und es ist dann im Endeffekt dann doch Arbeit. Ja, weil weißt du, wenn du dann halt schon in der 8. Einstellung wieder die Hosen oben lässt, dann ist es nicht mehr so. Ja, dann haben sie alle gesehen, huhu, der Spatze, ja.
Ja, genau.
aber dann irgendwann gewinnst du.
Nein, es ist halt lustig, weil wenn du es im Fernsehen anschaust, denkst du halt irgendwie so, ich weiß nicht.
Ja.
Also entweder hast du ein riesen Selbstvertrauen oder ist einfach die Rolle oder ich mir gedacht, na, ich würde das nie machen. Also ich würde mir das nicht trauen, ja. Aber wenn du sagst, die 8. Szene, dann ist
mir eh schon wieder wurscht. Vor allem, das ist ja auch etwas, wo man auch jetzt niemanden vor den Kopf stoßt, weil du ja im Vorfeld wird die Szene besprochen, dann wird gesagt, das und das wird passieren. Da gibt's, entschuldige.
Nein, du noch.
Gibt's, ich meine, haben wir zwar nicht gehabt auf Lappen, aber vielleicht ist das jemandem unangenehm, wenn da jetzt ein Darsteller nackt ist.
Ja.
Dann geht der oder diejenige halt dabei raus oder so weiter, ja. Aber es hat ja nichts, sag jetzt einmal, Erotisches in dem Sinn, Sexszene. Weil es eben sehr technisch und die Kamera sehr neu ist und du musst Leidenschaft halt spüren. Ich habe das auch immer wieder gesagt, dass ich einen Kuss vor der Kamera, wenn man so will, emotionaler finde, weil den Kuss muss ich wirklich machen. Mhm. Ja.
Mhm. Das andere ist ja nicht echt.
Nein, also, das war, ja.
Was nicht?
Nein, auch wenn es so aussieht. Aber wir haben
man schaut auch die von die Uhrzeit nach.
Nein, Wahnsinn. Aber ein Kuss ist echt, ja.
Okay, sag mal, das interessiert mich noch. All diese Dinge, die du tust, du hast vorhin erzählt beim Kabarett, du wolltest das unbedingt machen und all das, was du jetzt tust, oder dir all deine Werke anschaust, das alles, was du ja erschaffst, ist ja gesellschaftswirksam. Also es ist ja nicht so, dass du irgendwas erschaffst und es bleibt dann bei dir in der Schublade.
Mhm.
Vielleicht gibt es auch Konzepte, aber alles, was du tust, der Schauspieler, das Kabarettist, das Autor, du erschaffst Dinge und andere konsumieren das. Warum machst du das? Was ist das, was dich da wirklich antreibt? Warum tust du das? Warum taugt er das so?
Es hat natürlich damit zu tun, dass man geliebt werden möchte. Also das ist, ich glaube, es ist ein Urtrieb des Menschen, einfach
das ist richtig,
geliebt zu werden. Ja. Ich habe auch ehrlich gesagt, und das meine ich jetzt nicht schleimig, also ich freue mich ja wirklich drüber, wenn sich Leute über meine Sachen freuen. Wirklich, ja. Ich habe wirklich eine Freude daran, wenn Leute meine Sachen gern haben. Und mittlerweile bin ich auch so weit, genau das, was wir vorher geredet haben, am Anfang dieses einfache Buch und das ist ja, ich habe am Anfang das immer noch ein bisschen so versucht zu rechtfertigen. Für mich auch manchmal, da gegenüber dem Feuilleton oder gegenüber, was die da manchmal blasen und so, dass man sagt, nein, weiß ich, das ist ja eh kein echtes Buch in Wahrheit, das ist halt so ein bisschen, ja. Weil ja manchmal solche Stimmen gekommen sind, ja. Und jetzt bin ich aber, habe ich dieses Selbstbewusstsein, weil ich bemerkt habe, dass diese Dinge, ja, erstens einmal mach selber, wenn es so leicht ist, und zweitens, dass diese Dinge aber für viele Menschen wichtig sind, beziehungsweise vielen Menschen eine schöne Zeit beschert hat. Weißt du, was ich meine? Ja, deswegen sage ich, ist es für mich ein Riesenkompliment, wenn mir jemand sagt, bei ihrem Buch oder bei ihrem Programm war ich 2 Stunden kurz weg. Oder habe ich meinen Rucksack, meinen emotionalen in der Garderobe abgegeben und war die 2 Stunden in ihrer Welt und ist mir gut gegangen, ja. Und ich gehe ein bisschen besser gelaunt wieder heim, ja. Und wenn ich das erreiche mit dem, was ich mache, dann ist das für mich weit mehr als genug.
Vielen Dank, Thomas.
Danke für die Einladung.
Danke.
Und ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich euch gesagt habe, dass das Interview mit Thomas Dipschitz, das Gespräch mit ihm, pure Inspiration war. Danke auch nochmal an unseren Kooperationspartner, das Unternehmen Thalia, die uns auch in der zweiten Staffel der Ali Malocci Show so cool begleitet haben. Und an alle von euch, wenn es euch gefallen hat, bitte geht auf die jeweiligen Plattformen, lasst uns einen Daumen hoch da, gebt uns 5 Sterne, teilt den Podcast mit allen. Wir verabschieden uns jetzt mal in die Pause. Wie wir weitermachen, ob wir weitermachen mit einer weiteren Staffel, wissen wir noch nicht. 53 Folgen sind eine ganze Menge, also fast ein Jahr, die Ali Malocci Show. Wir danken allen, die unsere treuen Zuhörer und Zuhörerinnen waren. Und nochmal, wenn ihr denkt, dass die Folgen unserer Sendung andere auch inspirieren, bitte teilt es mit den Menschen. Wir haben die Ali Malocci Show während Corona begonnen, um einfach Menschen zu zeigen, dass es viel mehr gibt als nur die Corona-News, als nur das Höher, Schneller, Weiter, sondern am Ende des Tages geht es um echte Lebensgeschichten mit echten Menschen. Und danke auch an mein Team, das diese Wahnsinnsaktion genau während des ersten Lockdowns gestartet hat. An euch alle vielen, vielen Dank und wir sind verdammt stolz, dass wir auch vor kurzem gewählt wurden zu Österreichs besten Business-Podcast bei der Ö3-Challenge. Leute, ich bin so dankbar. Bis dann. Tschüss.